Es gefällt mir im Moment schwer, mir das vorzustellen, aber natürlich kann sich die Situation ganz anders darstellen, wenn man weiß, dass vielleicht ein Angehöriger stirbt und er oder sie vielleicht für die Kinder noch etwas hinterlassen möchte. Also ich will das nicht kategorisch ausschließen, auch wenn ich es mir im Moment für mich nicht wirklich vorstellen kann.
In gewisser Weise übernimmt die KI ja dann, also die Startups, die dieses Programm anbieten, die Rolle der Religion. Denn auch Religion bietet ja in gewisser Weise Unsterblichkeit an. Wo sehen Sie denn Gemeinsamkeiten und wo die Unterschiede?
Ich hätte den Bezug gar nicht unbedingt hergestellt zur Religion, sondern erstmal zu anderen Erinnerungspraktiken. Wir erinnern uns ja schon auch jetzt mittels Technologien an Leute, die gestorben sind, sei es über Bilder, über die letzten Nachrichten, die die Personen vielleicht noch auf unserem Anrufbeantworter auf der Mailbox hinterlassen haben. Und insofern ist dieses Interagieren mit dem Avatar vielleicht auch eine Fortsetzung einfach dieses, ja, Interagierens mit Erinnerungen. Es gibt natürlich aber auch eine ganze Reihe von Problemen, die damit auftauchen, weil man natürlich im normalen Trauerprozess irgendwann vielleicht auch die Intensität, mit der ich mich mit dem Trauern beschäftige, nachlässt. Und das widerspricht natürlich gegebenenfalls den Geschäftsmodellen von den Anbietern von solchen Avataren.
Da sind wir auch schon gleich bei diesem Angebot. Die Dokumentation zeigt Beispiele von Unternehmen und Usern. In den USA werden die Anwendungen schon Death Capitalism genannt. Wo sind denn dabei Ihre größten moralischen Bedenken?
Ich glaube, es gibt so zwei unterschiedliche Arten von Problemen. Das eine ist tatsächlich eins, was direkt aus diesen Geschäftsmodellen entspringt, und zwar die Tatsache, naja, entweder ich bezahle wahrscheinlich über ein Abo-Modell, dann hat natürlich das Unternehmen einen Anreiz, mich möglichst lange an diesen Avatar zu binden, oder es ist ein datenbasiertes Werbemodell, auch dann gibt es den Anreiz, dass ich möglichst viel mit dieser Software interagieren soll. Und in beiden Fällen steht das natürlich einem Trauerprozess, der irgendwann mal auch auf eine Reduktion vielleicht der Interaktion mit dem Gestorbenen abzielt, ein Stück weit entgegen.
Würden Sie sagen, dass aber auch die Würde von Toten da ein bisschen missachtet wird? Denn in der Dokumentation gibt es auch Menschen, die sagen, plötzlich sagt der Avatar meines Verwandten Dinge wie, gestern war ich noch im Himmel, heute bin ich in der Hölle. Und sie war total erschrocken darüber. Gibt es da nicht auch diese moralischen Bedenken, die Würde des Toten?
Es macht einen Unterschied meines Erachtens, ob jemand, ein Sterbender, selber so einen Avatar trainiert für seine Hinterbliebenen oder ob Hinterbliebene das auf der Basis von Daten eines Verstorbenen machen. Das ist auch eine Frage von eben Zustimmung und Einstimmung. Und das Zweite ist natürlich ein Grundproblem, das sich verschärft, weil diese Systeme ja häufig Selbstlernende sind, dass sich dann natürlich der Avatar meines verstorbenen Verwandten auch weiterentwickelt im Laufe der Zeit, unvorhersehbare Dinge tut und man sich dann auch die Frage stellt, einerseits der Angemessenheit, man muss sich auch klar machen, gerade Trauernde sind natürlich auch in einer sehr vulnerablen, sehr empfindlichen Situation, sodass auch unvorhersehbare, vielleicht Aussagen, die in anderen Kontexten vielleicht nicht so schlimm sind, sehr verstörend wirken können, wenn sie auf einmal von meinem verstorbenen Verwandten geäußert werden.
Bedeutet das Erschaffen digitaler Klone oder Avatare, dass wir nicht loslassen können? Also, dass wir alles immer verfügbar machen wollen, sprich in eine unendliche Gegenwart, also ohne Alter, ohne Krankheit, ohne Vergänglichkeit überführen? Und ist das denn überhaupt gesund?
Das kann natürlich solche Effekte haben. Ich glaube nicht, dass es das zwingend haben muss. Ja, es ist immer auch eine Frage. Ich glaube, solche Systeme werden in ganz vielen unterschiedlichen Formen eingesetzt. Leute haben unterschiedliche Bedürfnisse. Deswegen bin ich jetzt nicht prinzipiell kategorisch, aber die Gefahr besteht tatsächlich natürlich, dass ein Abschluss von einem, ich meine, Abschluss von Trauern findet sowieso nicht endgültig statt, aber natürlich die Intensität, mit der ich trauere, lässt für gewöhnlich irgendwann vielleicht ein bisschen nach. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass man ja vielleicht das völlig verändert, diesen Akt des Trauerns.
Die Filmemacher der Dokumentation Eternal You, die stehen zu Beginn der Dreharbeiten diesen ganzen Anwendungen sehr ablehnend gegenüber, haben aber am Ende eingeräumt, dass die Antwort gar nicht so leicht zu beantworten ist. Am Schluss die Frage an Sie, können Sie das auch verstehen, diesen kleinen Gesinnungswandel?
Absolut. Ich glaube, man hat oft erstmal eine Abwehrhaltung gegenüber neuen Technologien und dann merken wir dann doch relativ schnell, dass es einerseits bestimmte dystopische Momente gar nicht unbedingt stattfinden und auf der anderen Seite Leute auch sehr viel vernünftigere Umgangsformen haben mit vielen Technologien und das führt dann zu so einer einerseits vielleicht Entzauberung und auch einer Relativierung und trotzdem sollte man, glaube ich, immer auch die Augen offen lassen für mögliche Probleme, aber gleichzeitig auch schauen, dass es auch Kontinuitäten gibt und neue Möglichkeiten.